Der Predigttext steht in Josua 22, 11 bis 34. Und weil er so lang ist, lese ich ihn diesmal ausnahmsweise als Moderator. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung und noch ein kurzer Hinweis. Es kommt für Gott der Name Yahweh vor. Wir wissen das vielleicht überwiegend schon. Das ist das, was wir in anderen Übersetzungen mit der Herr haben, wenn der Herr groß geschrieben wird, also alles in Großbuchstaben oder in manchen Bibelausgaben auch nur die ersten beiden, also das H und das E groß geschrieben wird. Das ist das, der Name Gottes, der hier mit Yahweh wiedergegeben wird. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, es ist nach der Landnahme des Volkes Israel und es gibt die sogenannten Ostjordan-Stämme, die hier angesprochen sind. Der Hauptteil Israels war im Westen des Jordans ansässig. Als die Israeliten die Nachricht erhielten, die Stämme Ruben, Gad und Ostmanasse haben bei den Steinmalen im Jordantal ein Altar vor das Land Kanaan gebaut, der noch auf unserer Seite steht, versammelten sich alle Männer Israels in Shiloh, um gegen die Oststämme Krieg zu führen. Sie schickten Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, nach Gilead zu den Stämmen Ruben, Gad und Ostmanasse. Er wurde von 10 Männern aus den Stämmen Israels begleitet. Jeder von ihnen war das Oberhaupt einer ganzen Sippe in den Heereseinheiten Israels. In Gilead angekommen, stellten sie die Oststämme zur Rede und fragten sie im Namen der ganzen Gemeinde Jahwes: Warum habt ihr denn Gott, dem Gott Israels, die Treue gebrochen? Warum wendet ihr euch von Yahweh ab und baut euch einen Altar? Damit habt ihr euch heute gegen ihn aufgelehnt. Haben wir denn noch nicht genug an der Sünde mit dem Baal Peor, der bis heute auf uns liegt? Die bis heute auf uns liegt, die Sünde. Ihr wisst, dass die ganze Gemeinde Yahweh schwer dafür zu büßen hatte. Und was tut ihr? Ihr wendet euch heute von Yahweh ab. Doch wenn ihr das tut, wird schon morgen sein Zorn die ganze Gemeinde Israels treffen. Wenn ihr aber denkt, dass euer Land unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das Yahweh gehört und wo er seine Wohnung aufgeschlagen hat, und siedelt euch unter uns an. Aber gegen Yahweh dürft ihr euch nicht auflehnen und auch nicht gegen uns, indem ihr euch einen anderen Altar als den Altar Yahwehs, unseres Gottes, baut. Denkt an Achan ben Serach, der sich an dem Gebannten vergriff. Seine Schuld hat nicht nur ihn, sondern auch vielen anderen von uns das Leben gekostet. Da erwiderten die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse den Oberhäuptern der Heereseinheiten Israels: Der Gott aller Götter, Yahweh. Yahweh, der Gott aller Götter, weiß es und Israel soll es auch wissen. Wenn das Untreue und Auflehnung gegen Yahweh gewesen war, dann soll er uns heute nicht retten. Ob wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von Yahweh abzuwenden, und ob wir Brand- und Speisopfer darauf opfern oder Freudenopferfeste feiern wollten, möge Yahweh selbst entscheiden. Nein, wir haben das aus Sorge um unsere Nachkommen getan. Wir fürchteten, dass eure Kinder eines Tages zu unseren sagen könnten: Was habt ihr denn mit Yahweh, dem Gott Israels, zu tun? Yahweh hat doch eine Grenze zwischen euch und uns gesetzt, ihr Söhne von Ruben und Gad, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anspruch darauf, Yahweh zu dienen. So könnten eure Kinder unsere davon abbringen, Yahweh zu fürchten. Darum haben wir diesen Altar gebaut. Er ist nicht für Brand- oder Schlachtopfer bestimmt, sondern soll für uns und unsere Nachkommen ein Zeuge zwischen uns und euch sein. Er soll uns daran erinnern, Yahweh mit Brand- und Schlachtopfern und Opfermalen zu dienen. Dann können eure Kinder nicht zu unseren Kindern sagen, sie würden nicht zur Gemeinde Yahwehs gehören. Und sollten sie es doch eines Tages tun, dann könnten wir sagen: Seht euch diese Nachbildung von Yahwehs Altar an. Unsere Väter haben sie gemacht, sie wollten aber keine Opfer darauf bringen, sondern ihn als Denkmal zwischen uns und euch stellen. Wir haben nicht im Entferntesten daran gedacht, uns gegen Jahwe aufzulehnen und ihm den Rücken zu kehren, indem wir neben dem Altar vor der Wohnung Jahwes noch einen Altar für Brand, Speis oder Schlachtopfer bauten. Als der Priester Pinhas und die Fürsten der Gemeinschaft, die als Häupter der Heereseinheiten Israels bei ihm waren, hörten, was die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse zu ihrer Verteidigung vorbrachten, waren sie beruhigt. Pinhas, der Sohn des Priesters Eleazar, sagte zu ihnen: Jetzt wissen wir, dass Jahwe weiter in unserer Mitte ist, denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen. Damit habt ihr die Israeliten vor der Strafe Jahwes bewahrt. Dann kehrten Pinhas und die Abgesandten Israels ins Land Kanaan zurück und brachten den Israeliten die Antwort von den Männern der Stämme Ruben und Gad aus Gilead. Diese freuten sich über die Antwort und dankten Gott. Jetzt dachten sie nicht mehr daran, gegen sie in den Krieg zu ziehen und ihr Land zu verwüsten. Die Rubeniten und die Gaditen gaben dem Altar seinen Namen und erklärten: Er steht als Zeichen zwischen uns, dass Jahwe Gott ist.
Das war ein langer Text. Und indem der Bruder das vorliest, geht es von meiner Predigtzeit nicht ab. Ist das nicht ein toller Trick? Kann ich also 20 Minuten länger reden. Lasst das mal ein bisschen sacken. Einige von euch haben den Text ja vielleicht vorab gelesen, wenn sie die Ansage in der Bibelstunde beim letzten Mal mitbekommen haben. Lasst das sacken. Ihr müsst nicht jetzt alles rezitieren können, was in dem Text stand. Und ich werde auch nochmal auf den Text eingehen. Aber jetzt mal ganz kurz nochmal zum Anfang zurück. Wir hatten am Anfang einen interessanten Bibelvers aus einer interessanten, vermutlich unbekannten Übersetzung der Zürcher Bibel. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Der Herr Jesus sagte einmal, dass man an der Liebe unter den Christen erkennen kann, dass wir zum Team Jesus gehören. In meiner Hausbibel heißt es: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13,35, Elberfelder. Dass ihr Liebe untereinander habt, ist eine komische Formulierung, oder? Habt ihr Liebe untereinander? Das, als Christen verstehen wir das, aber das ist für die Menschen auf der Straße erstmal eine sehr eigenartige Formulierung. Ich habe 30 deutsche Bibelübersetzungen mal durchgescannt, wie die diese Formulierung übersetzen. Und eigentlich steht überall dasselbe. Dass wir Nachfolger von Jesus sind, wird an unserer gegenseitigen Liebe erkannt werden oder daran, dass wir einander lieben oder daran, dass wir Liebe untereinander haben. Nur die Zürcher Bibel 2007 und 2019, die 2019 ist eigentlich das gleiche wie die 2007er, formuliert ein kleines bisschen anders. Der Bruder hat es vorhin vorgelesen, ich lese es jetzt nochmal vor und ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr den Unterschied zu den eben genannten Übersetzungsmöglichkeiten raushört. Das ist eine kleine Nuance anders. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Also Liebe untereinander haben, einander lieben, dass ihr der Liebe untereinander Raum gebt. Wer des Bibelgriechischen mächtig ist, kann reingucken und wird feststellen, dass das Wort Raum geben da überhaupt nicht steht. Sondern haben, dass ihr Liebe habt. Haben, fertig. Die Zürcher Bibel ist niemandem vermutlich hier im Raum bekannt und das muss man auch jetzt nicht kaufen. Aber die Zürcher Bibel ist wie die Elberfelder eigentlich berühmt für ihre philologische Genauigkeit. Also für ihre Genauigkeit, das was im Originaltext, hebräisch oder griechisch meistens, steht, es möglichst ohne Interpretation zu übertragen. Und deswegen ist es spannend, dass sie halt das Wort haben übersetzen mit Raum geben. Und das könnte uns ein Fingerzeig sein. Ich will jetzt die Zürcher Bibel nicht in den Himmel loben, darum geht es mir gar nicht. Ich möchte nur unseren Kopf mal bitten, ein bisschen elastisch zu sein, denn dass wir einander lieben sollen, das ist uns bekannt. Aber wenn jetzt mal so eine ungewohnte Formulierung kommt, gebt der Liebe Raum, dass dann vielleicht ein Denkprozess anfängt. Und den möchte ich eigentlich die ganze Predigt über ausbauen und am Ende nochmal dazu zurückkommen. Wichtig ist, und das wiederhole ich eigentlich nur um des Protokolls willen, es geht hier nicht um die Schmetterlinge im Bauch, ja, dass wir alle einander verschossen sind, so wie man mit 13, 14 sich in seinen Klassenkameraden verliebt oder mit 20 die Kollegin oder Kommilitonin total schick findet. Es geht nicht um diese Schmetterlinge. Das Spannende ist, dass Jesus uns häufig gebietet, dass wir einander lieben sollen. Und da merken wir, es geht nicht um dieses von innen alleine kommende natürliche Lieben, sondern es geht um etwas Übernatürliches. Wir Christen brauchen das Gebot, einander zu lieben, weil, Entschuldigung für die Ehrlichkeit, wir manchmal gar nicht besonders liebenswert sind. Und deswegen ist es sehr spannend, wenn Jesus sagt, gebt der Liebe Raum. Wir Christen brauchen es, weil wir Fehler haben, weil wir Fehler begehen, weil wir Makel haben und mitunter, weil wir auch in unseren Herzenshaltungen uns sehr unterscheiden. Und die Bibel sagt, liebt einander. Und Jesus hebt das, adelt das Ganze noch ein bisschen, indem er sagt, an der Art, wie er das miteinander schafft, einander zu lieben, einander Raum der Liebe, euch Raum für die Liebe zum anderen zu geben, daran werden die anderen erkennen, dass ihr zum Team Jesus gehört. Meine Haare sind grau, manch einer von euch kann sagen, bei mir auch. Und ich habe zu viel erlebt. Innerhalb kleinster Gruppen, wie wir es nicht schaffen, einander zu lieben. Innerhalb einer Ortsgruppe, genannt Gemeinde, dass wir es da schaffen, eine Spaltung herauszulösen, die mehr ist als nur ein Gang in der Mitte, sondern dass die rechte Partei und die linke Partei ja nicht mehr miteinander reden mag. Und wir leben es ja in der Christenheit grundsätzlich. Da muss ich nicht nach Amerika gucken, auch in Deutschland. Wie viele verschiedene Grüppchen haben wir? Und das kann man vornehmen, Denominationen nennen, das kann man Konfessionen nennen. Und nicht immer ist das nur geografisch gegeben. Falkensee hat auch mehr als eine Gruppe von Christen. Also von daher dieses Liebe üben, einander Liebe Raum geben, ich denke, dass das ein ganz praktisches Thema ist. Ich möchte aber mit einem alttestamentlichen Text anfangen. Also das ist sozusagen das Grundtrommeln, der Rhythmus im Hintergrund, gebt der Liebe Raum. Und dann dieser lange Text, der dankenswerterweise aus Josua 22 schon vorgelesen wurde. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal vorlesen, aber ich werde einzelne Abschnitte kurz zusammenfassen oder ein, zwei Verse zitieren. Und ich glaube, du blendest auch ein bisschen was ein. Es könnte sein, dass wir dann mit den Bibelübersetzungen durcheinander kommen. Sie hatten gerade die Neue Bibel heute vorgelesen, da vorne stand die Neue Bibel heute. Matchte auch nicht. Also gerade bei Neue Bibel heute gibt es ja hunderte von Textfassungen, je nachdem, an welchem Datum man sich das Buch gekauft hat, unterscheiden die sich noch ein bisschen. Also nicht verärgert sein, wenn da vorne nicht exakt das Wort steht, was ich hier verwende. Ich glaube, dass es auch gar nicht dramatisch ist. Sie hatten es dankenswerterweise schon angesagt. Bevor dieses Ereignis in Josua 22 geschieht, hatten die Israeliten eine 40 Jahre lange Reise durch die Wüste. Eine Wüstenwanderung hinter sich. Und am Ende dieser Wüstenwanderung hat Mose sich nochmal alle geschnappt und hat gesagt, ich muss euch nochmal neu belehren, denn es war eine neue Generation. In den 40 Jahren waren die, die am Berg Sinai gelebt hatten, schon gestorben und die neue Generation bekommt nochmal das Gesetz. Und anschließend wollte Josua mit diesen 12 Stämmen über den Jordan ziehen. Ja, also wenn wir uns Israel so rum Israel vorstellen, dann geht ja hier in der Mitte der Jordan durch das Land und sie sind vom Osten und wollen eigentlich über den Jordan Jericho erobern. Anschließend die Mitte des Landes, dann den Süden und dann den Norden. Das ist eigentlich das, was das Buch Josua berichtet. Krieg, Krieg, Krieg. Bevor es aber über diesen Jordan ging, bevor also die Kriegsszenarien begannen, kamen die Stämme Ruben, Gad, und spannenderweise der halbe Stamm Manasse, so viel zum Thema Einheit, kam der halbe Stamm Manasse und sagte, oh, uns gefällt es hier im Osten super. Können wir uns nicht hier niederlassen? Während alle anderen ja eigentlich das verheißene Land Kanaan erobern sollten. Das gab Diskussionen und am Ende wurde die Bitte gewährt, unter der Voraussetzung, dass diese 2,5 Stämme bitte doch in den Kampf mitziehen. Also nicht einfach hier jetzt schon sesshaft werden und die anderen kämpfen lassen, sondern wir kämpfen als 12er-Gruppe und wenn der Kampf beendet ist, dann dürft ihr gerne hier euch niederlassen mit euren 2,5 Ständen. Und so geschah es dann. Und am Ende aller Feldzüge ermahnt Josua die 2,5 Stämme noch einmal, treu das Gesetz Gottes einzuhalten, dann segnet er sie und entlässt sie. Und das ist die Szene, die wir vorhin verlesen bekamen. Kriege sind vorbei. Sie gehen endlich Richtung Osten um sich dort niederzulassen und ihren Fokus auf Ausruhen, sesshaft werden und Frieden zu richten. Und dann kommt in Josua 22, Vers 10 ein eigenartiger Satz. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, also auf der Westseite, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Hand aufs Herz. Ein völlig unauffälliger Satz, oder? Wenn man beim Bibellesen da vorbeikommt, ja, sie haben halt einen Altar gebaut. Passiert irgendwie dauernd in der Bibel, dass irgendwo ein Altar gebaut wird. Was soll die ganze Aufregung? Warum darüber eine Predigt halten? Naja, der Satz per se regt uns nicht auf, aber der nächste Satz zeigt uns an, dass das für die damaligen Menschen eine Katastrophe war. Der Vers sagt erstmal nur aus, sie bauten einen Altar und er war sehr groß. Mit Vers 11 bekommt das Ganze dann seine Spannung. Und die Söhne Israel hörten sagen, ich lese jetzt nach Elberfelder, während hier neue evangelistische Übersetzung steht oder Bibel.heute, wie auch immer die Übersetzung genau heißt. Ich lese hier nach Elberfelder und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach Seiten der Söhne Israel. Van Heiden hat übersetzt, also Karl-Heinz Van Heiden ist der Übersetzer dieser Übersetzung, als die Israeliten die Nachricht erhielten. Ja, Elberfelder, sie hörten es sagen. Und über diese Formulierung stolperte ich. Hast du schon gehört? Du, ich hab das danach gemacht. Die Israeliten hörten etwas. Ja, die haben das. Bei den Westhebräern kommt etwas auf, was ich mal Gerücht nennen möchte. Also ich werde jetzt immer von Westhebräern und Osthebräern reden, weil immer die zweieinhalb Stämme aufzuzählen ist ein bisschen anstrengend. Also Westhebräer sind die, die im Westen sind und die Osthebräer sind diese zweieinhalb Stämme, die diesen Altar gebaut haben. Hast du schon gehört? Die haben sich einen Altar gebaut. Auf unserer Seite! Einige haben das mitbekommen. Rennen Flug zu den anderen. Die wiederum rennen irgendwo hin. Ihr könnt euch das vermutlich lebhaft vorstellen. Wenn du eine Information in der Gemeinde so schnell wie möglich verbreiten willst, dann mach's als Gerücht. Geht am schnellsten. Schreib was in Gemeinde-Newsletter, keiner liest es. Schick eine E-Mail an alle, keiner liest es. Aber du, ich hab da gehört. Zack, kommt gut an. Der nächste Vers fasst dann zusammen, wozu sich dieses Gerücht entwickelt, Vers 12. Und da versammelten sich alle Männer Israels in Shiloh, um gegen die Oststämme Krieg zu führen. Die haben Altar gebaut. Warum wollen die jetzt plötzlich einen Krieg führen? Ist ein Altar was Schlimmes? Das Spannende ist, dass die Westhebräer allein aufgrund dieses Gerüchtes die eben niedergelegten Waffen, sie haben jahrelang Mitte des Kanaans, Südkanaan, Nordkanaan, da haben sie ein bisschen länger gebraucht, haben es auch nicht richtig gemacht, weil sie müde waren und vielleicht auch nachlässig im Gehorsam gegenüber. Die haben jahrelang gekämpft und die Waffen haben sie gerade niedergelegt, jetzt nehmen sie die wieder hoch und sagen, okay, dann werden wir mal gegen unsere eigenen Leute kämpfen. Bisher haben wir den Feind aus dem Land vertrieben, jetzt bekämpfen wir unsere Brüder. Das ist die Situation. Und warum? Aufgrund eines Gerüchtes. Es ist ein Gerücht, obwohl die Faktenlage stimmt. Also das, manchmal haben wir das denken wir über das Wort Gerücht, das Gerücht heißt, dass es falsch ist. Nee, hier ist alles richtig. Die Aussage, sie haben einen Altar gebaut und er ist auf unserer Seite, also auf der Westseite, das ist alles richtig. Ich nenne es trotzdem Gerücht, weil sie aufgrund dieser paar Informationen zur Waffe greifen und in den Kampf ziehen. Schicken Komitee los, was nochmal reden soll. Und das lesen wir dann in Versen 13 bis 15. Ich lese jetzt aber nur nochmal Vers 16. So spricht die ganze Gemeinde des Herrn, was ist das für, und achtet auf die Formulierung, was ist das für eine Untreue? Oder hier, warum habt ihr dem Gott Israels die Treue gebrochen? Warum wendet ihr euch von Gott ab? Warum baut ihr euch einen Altar? Damit habt ihr euch heute gegen ihn aufgelehnt. Und Vers 18 hier unten, Und was tut ihr? Ihr wendet euch heute von Jahwe ab. Deswegen rede ich von Gerücht. Weil hier geht es nicht mehr darum, dass ein Altar auf der Westseite gebaut wurde, sondern sie unterstellen Motive. Sie unterstellen Herzenshaltungen. Untreue. Abwenden von Gott. Auflehnen gegen Jahwe. Josua hatte euch doch gerade erst gewarnt, treu an das Gesetz Gottes sich zu halten. Und kaum kommt ihr an den Fluss, ihr seid noch nicht mal zu Hause, fangt ihr schon an, Gott die Treue zu brechen, zu rebellieren und euch abzuwenden. Verse 17 bis 20 überspringe ich ein bisschen, weil sie jetzt hier nicht unbedingt reinpassen. Da werden an bestimmte Ereignisse erinnert, die das Volk Israel geprägt haben. Und diese theologischen Fakten sind richtig. Also die Westhebräer bringen Argumente oder bringen geschichtliche Punkte, die geschichtlich richtig sind, als Unterstützung für ihre Unterstellung. Und der Punkt, den sie am meisten ansprechen, steht da gerade hier, genau, könntest du noch einen Vers weiterklickern, bitte? Nee, sorry, das finde ich jetzt hier in der Folie nicht so schnell. Ihr Punkt ist, dass sie sagen, wir haben Angst davor, dass Gott straft. Ist ja logisch, wenn das Volk sündigt, dann straft Gott. Das ist die geschichtliche Erfahrung, die sie gemacht haben. Aber wenn man genau hinguckt, hat ja nicht die Gruppe der Westhebräer gesündigt, sondern, wenn überhaupt, die Gruppe der Osthebräer hat gesündigt. Und was ist die Angst der Westhebräer? Dass Gott die Osthebräer straft? Nein, sondern dass alle gestraft werden. Das heißt, die Westhebräer gehen jetzt in den Krieg, weil sie sagen, weil ihr etwas vermeintlich Falsches tut, weil ihr vermeintlich sündigt. Euch fällt schon auf, dass das Wort vermeintlich sehr häufig vorkommt bei mir. Wir haben Angst, dass wir dann mitbestraft werden und das wollen wir nicht. Und wie lautet die Antwort? Vers 22. Danke. Die Osthebräer reagieren mit etwas, was man Schwur nennt. Sie rufen doppelt den Namen Jahwes an. Jahwe, der Gott aller Götter. Jahwe, der Gott aller Götter, weiß es. Also sie sagen nicht du unter uns, sondern sie rufen Gott als Zeugen herbei. Jahwe weiß es. Was weiß er? Na, was in unseren Herzen ist. Er weiß, was unsere Motivation ist. Er weiß, was unsere Absicht ist. Im Gegensatz zu wem? Naja, zu den Westhebräern, die aufgrund eines Gerüchtes sich ihren Blumenstrauß an Unterstellungen ausgedacht haben und daraufhin handeln. Wenig Fakten, viel Gerücht drumherum, Handlung. Und zwar Brüderchen töten. Jahwe, der Gott aller Götter, weiß es und Israel soll es auch wissen. Wenn das Untreue und Auflehnung gegen Jahwe gewesen war, dann soll er uns heute nicht retten. Wovor retten? Die Soldaten stehen bereit. Die Osthebräer wussten ganz klar, die werden jetzt gegen uns kämpfen. Und sie sagen, okay, wenn das, was wir gemacht haben, wirklich so böse war, wie ihr gedacht habt, dann werdet ihr gewinnen. Dann wird Gott uns nicht retten. Aber sie sagen das nicht, naja, schauen wir mal, ich bin ja selbst unsicher, was meine Motivation war. Nein, sie wussten genau, was ihre Motivation war. Und indem sie Jahwe anrufen, sagen sie, Leute, ihr täuscht euch total. Euer Gerücht löst sich in absolutes Wohlgefallen auf. Ja, wir haben einen Altar gebaut, das geben sie auch zu. Aber die Westhebräer haben ihnen falsche Motive unterstellt. Sie haben dabei massiv daneben gelegen. Es war keine Auflehnung. Lehnung. Vers 23. Ob wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von Jahwe abzuwenden. Und ob wir Brand- und Speisopfer darauf opfern wollten. Oder Freudenopferfeste feiern wollten. Das möge Jahwe selbst entscheiden. Jahwe, der das Herz eines jeden kennt, soll entscheiden, was war die Motivation. Nicht die anderen. Sie hatten nämlich gar nicht vor, auf diesem Altar zu opfern. Sie wussten, dass das verboten ist. Solche Opfer waren nur dem Altar an der Stiftshütte erlaubt. oder am Altar auf der Stift, an der Stiftshütte erlaubt. Die Osthebräer hatten also durchaus Ehrfurcht vor Jahwe, durchaus Ehrfurcht vor dem richtigen Altar. Sie hatten durchaus Ehrfurcht vor dem Gesetz. Und dann erklären sie, das habt ihr vielleicht vorhin mitgelesen, warum sie den Altar gebaut haben. Sie fürchteten sich davor, später von den Westhebräern abgelehnt zu werden. Wir ziehen auf die andere Seite des Jordan. Jordan ist ein Fluss, manchmal trägt er viel Wasser, manchmal wenig Wasser, ist aber eine ganz natürliche Grenze. Und sie hatten Angst, dass im Laufe der Zeit die Westhebräer sagen werden, die Osthebräer haben mit uns nichts zu tun. Man guckt nicht mehr auf die Stammbäume, man guckt nicht mehr auf das Gemeinsame, sondern auf das Trennende. Und deswegen haben sie diesen Altar als eine Art Mahnmal, als eine Art Erinnerungsstätte errichtet. Ich habe es nicht so 100% verstanden, was das jetzt genau bewirken soll, aber anscheinend wollte man immer sagen, ja, warum steht denn da so ein Altar am Fluss? Ist doch komisch. Naja, dieser Altar bedeutet das und das. So wie wir überall auch Denkmäler aufstellen, allerdings vergessen unseren Kindern zu erzählen, wofür diese Denkmäler eigentlich gut sind. Viermal in dem Text betonen sie, dass sie den Altar nicht für falsche Opfer nutzen wollen. Und diese Rede überzeugt die Ankläger. Die Ankläger, die mit ihren falschen Gerüchten, mit ihren falschen Unterstellungen kamen, müssen zugeben, wir haben uns getäuscht. Der Oberankläger Pinhas gibt in Vers 31 das zu. Viel Klick. Nochmal Klick bitte. Da ist er. Danke. Pinhas, der Sohn des Priesters Eleazar, sagte zu ihm: Jetzt wissen wir. Weil wir vorher nicht gefragt haben. Weil wir vorher nur unserer Fantasie freien Lauf gegeben haben. Jetzt wissen wir, dass Jahwe weiter in unserer Mitte ist, denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen. Also die alte Aussage wird hier widerrufen. Das ist ja schon mal schön. Wartet mal, bis das Wort Entschuldigung kommt, ja? Damit habt ihr die Israeliten vor der Strafe Jahwes bewahrt. Dann kehrten Pinhas und die Abgesandten Israels ins Land Kanaan zurück und. Das Wort Entschuldigung kommt leider nicht. In Berlin ist das üblich, wenn man was falsch macht oder in Falkensee, ja, also Großraum Berlin, Brandenburg, da entschuldigt man sich natürlich. Ja, ich habe dir was Falsches unterstellt, es tut mir leid. Mein Herz war falsch, nicht deins war falsch. Ich muss Buße tun, ich werde jetzt mal mir von dir den Hintern versohlen lassen oder irgendwas. Die Hebräer haben das nicht gemacht, aber ihr macht das natürlich. Hoffentlich. Ich erzähle das Ganze ja nicht, weil mich die alte alttestamentliche Geschichte so wahnsinnig umbaut. Keiner von uns baut Altare und wird deswegen verurteilt. Ich sehe sehr viele Parallelen zu unserem ganz normalen menschlichen Umgang. Dass wir schnell dazu neigen, anderen ein Motiv zu unterstellen, ein negatives Motiv zu unterstellen. Und im besten Fall stellen wir fest, wir haben daneben gelegen. Selten tun wir darüber Buße, mindestens vor Gott. Herr, warum verurteile ich endlich meinen Bruder oder meine Schwester so schnell? Keine Untreue. Pinhas stellt fest, dass durch das Verhalten der Westhebräer, der vermeintlich Guten, beinahe das eingetreten wäre, wovor sie sich gefürchtet hätten. Die Westhebräer hatten Furcht vor dem Zorn Gottes und waren ja deswegen in den Krieg gegen die Osthebräer eingetreten. Und nun müssen die Westhebräer zugeben, dass sie fast den Zorn Gottes ausgelöst hätten, wenn sie die unschuldigen Osthebräer angegriffen hätten. Aber Pinhas ist ganz klar, damit habt ihr die Israeliten, damit meinen sie lustigerweise nur noch die Westhebräer, damit habt ihr die Israeliten vor der Strafe Jahwes bewahrt. Ihm war klar, wenn sie tatsächlich in den Kampf gezogen sind, sie, aber wenn sie angegriffen hätten, dann wären sie verloren gewesen. Dass sie dem Zorn Gottes ausgeliefert waren, ist ihm klar. Nochmal Vers 22, wenn du freundlicherweise nochmal zurückklickern könntest. Zweimal, glaube ich. Oh, dreimal sogar. Ich finde diesen Vers 22 sehr schön. Der Gott aller Götter, Jahwe, der Gott aller Götter, er weiß es. Steht auch im Neuen Testament, dass Gott das Herz eines jeden Menschen kennt. Das kann uns beruhigen, wenn wir merken, dass Menschen um uns herum schlecht über uns denken, uns verurteilen für etwas, was wir aus einer guten Motivation machen. Vielen Dank für das Bibelwort aus dem ersten Korintherbrief. Der Apostel Paulus, der unter massiver Kritik stand. Und er sagt, wenn man ein bisschen berlinerisch ausgedrückt, interessiert mich überhaupt nicht, was ihr über mich denkt. Wenn ihr mich beurteilt, macht's, könnt es auch sein lassen. Berührt mich nicht, das stand im 1. Korinther 4. Er hatte eine geistliche Gelassenheit gesagt, der Herr kennt mein Herz und mit ihm muss ich klarkommen, nicht mit euch. Wir wünschen uns das natürlich, dass uns alle auf die Schulter schlagen, dass uns alle toll finden und dass alle sagen, boah, ich wäre gern so hingegeben wie du. Schön. Aber ganz häufig ist es anders. Und dann ist wichtig, der Herr kennt dein Herz. Und wenn du mit ihm im Einklang lebst, tatsächlich im Einklang lebst, dann ist das dein Friede. So wie die Osthebräer. Der Herr weiß es. Der Herr weiß es. Wir sind entspannt. Und dann können sie auch sagen, tja, und wenn der Herr feststellen sollte, dass wir schlechte Motive hatten, dann wird er uns heute nicht retten. Aber das sagen sie aus einer Gelassenheit heraus. Weil sie wissen, wir waren im Einklang mit Gott. Wir hatten nichts Böses vor. Diese geistliche Gelassenheit ist was ganz, ganz Feines. Wenn uns Leute angreifen, uns falsche Motive unterstellen, bleib geistlich gelassen. Bruder, Schwester, deine Gedanken sind das eine. Gott kennt mein Herz. Und ich kann dir jetzt 3 Stunden lang was erzählen. Ist völlig egal, was ich dir erzähle. Mein Herr kennt mein Herz. Und er liebt mich. Und er würde mich durch diese Situation hindurchtragen. Vielleicht fangt ihr den Kampf an. Die wussten nicht, dass der Kampf nicht stattfindet. Aber wenn der Kampf stattfindet, der Herr wird das schon richten. Also in Ordnung bringen, so meine ich das mit richten. Gott weiß, der Mensch nicht. Die Geschichte ist dann fast zu Ende. Es findet kein Kampf statt. Die Westhebräer kehren zurück an ihre Orte, berichten anderen davon und dann heißt es spannenderweise, dass sich alle freuten. Na, endlich gibt es ja mal was Positives von den Westhebräern zu berichten. Sie freuten sich, dass die Osthebräer im Herzen Gottes unterwegs waren. Und dieser Altar bekommt dann noch einen tollen Namen. Er heißt Zeuge. Ja, kann man so machen. Die Katastrophe ist abgewendet, fast alles ist perfekt. Wie gesagt, ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass die Westhebräer irgendwie eine Form von Entschuldigung gebracht hätten, aber es ist eine Frage der Demut. Wer nicht sich entschuldigen kann, sollte an seiner Demut arbeiten und den Heiligen Geist um Unterstützung bitten. Ich bin noch nicht am Ende, aber auf der Zielgeraden. Im Neuen Testament gibt es auch Aussagen zu dem Thema. Und das ist immer ganz gut, wenn wir im Alten Testament, was manchmal Bilderbuch genannt wird, wenn wir da etwas lesen und dann bestimmte Thesen entwickeln, ist immer wichtig, dass wir gucken, gibt es noch andere Stellen, die Ähnliches sagen, damit wir nicht in unserer Auslegung eines Textes zu den wildesten Fantasien kommen. Theologen nennen das die Analogie des Glaubens. Die Analogie des Glaubens. Wir haben ja im Alten Testament und im Neuen Testament nicht 45 verschiedene Variationen von Gott, sondern es ist ein Herr, unveränderlich in alle Ewigkeit. Und deswegen kann man Prinzipien entdecken. Und in 1. Korinther 2 heißt es, Vers 11, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Ich habe euch schon die leichteste Übersetzung gewählt, das ist Schlachter. Also, nur dein Geist in dir weiß, was in dir ist. Die anderen Menschen um dich herum nicht. Es sei denn, du trittst hier nach vorne und sagst, ich habe von Gott die Gnadengabe der Prophetie oder der Unterscheidung der Geister bekommen. Das gibt's ja auch in der Bibel. Aber die wenigsten Menschen sagen, ich bin ein Prophet oder ich habe die Gnadengabe der Geisterunterscheidung. Wenn du also ein Mensch mit anderen Gnadengaben bist, du weißt nicht, was in dem anderen ist. Und weil du es nicht weißt, solltest du einfach auch sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich werde mich nicht über das, was in deinem Inneren ist, äußern. Wir können reden über das, was du tust, über das, was du sagst, über das, was du nicht tust, über das, was du nicht sagst. Darüber können wir reden. Aber ich werde mich hüten künftig, den Fehler der Ost-West-Hebräer zu machen, indem ich dir Motive unterstelle. Also behaupte zu wissen, was in dir gerade abgeht. Wir haben vielleicht Vermutungen. Und wir Älteren haben auch Erfahrungen. Das will ich gar nicht unter den Teppich kehren. Aber Wissen im Sinne von Fakten, im Sinne von, ich brauche jetzt kein Gespräch mehr, ich weiß, was Sache ist, ich greife zu den neutestamentlichen Waffen und ziehe in den Kampf. Das tun wir nicht. Niemand weiß, was den anderen antreibt. Wir können Vermutungen haben, gehen ins Gespräch, versuchen dem anderen eine Hilfe zu sein, dass er vielleicht selbst über sich erkennt, was ihn antreibt. Aber wir müssen tatsächlich mit ganz angezogener Handbremse fahren. In 1. Samuel 16, Vers 7 gibt es eine klare Warnung an einen Propheten namens Samuel. Aber Jahwe sagte zu Samuel: Sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Weiß kurz jemand, worum es geht hier? Samuel, der nicht auf einen hohen Wuchs achten soll? König? Saul. Saul hatte den hohen Wuchs, das war so ein richtiger Kerl. Das war genau das, was das Volk brauchte. Sie wollten nämlich einen König haben wie alle anderen Völker. Und dann kam dieser Saul, das war ein richtiger Pfundskerl, ja, das war richtig stark. Hoher Wuchs, starke Erscheinung. Und Jahwe sagt, sieh nicht auf seine Erscheinung, auf das Äußere. Sieh nicht auf seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Spätestens da wäre es klar, dass es Saul ist. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Jahwe sieht das Herz. Und er schickt auch manchmal Propheten, um das Verborgene aufzudecken. Aber solange du kein Prophet bist und von Gott keine Offenbarung über das Innere eines anderen hast, halte dich massiv zurück. Und den Text, den wir eingangs gelesen haben, ich finde ihn so wichtig. Ich habe ihn vorhin schon mal zitiert. Ich bringe ihn jetzt nochmal. Und zwar Verse 3 und 5. 1. Korinther, Kapitel 4, die Verse 3 und 5. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde, die chaotischste Gemeinde des Neuen Testamentes ist. In meinem Berliner Sprachgebrauch heißt sie der Saftladen Gottes. Also wenn etwas schief geht, Korinth hat es garantiert getan. Von daher, schön, auch das ist Gemeinde Gottes. Also wir dürfen realistisch sein, wir müssen nur die Bibel lesen, dann wissen wir, wie Gemeinde manchmal abläuft und dass es auch Optimierungspotenzial gibt. Aber was schreibt er an diese Korinther in seinem sogenannten ersten Korintherbrief? Doch was mich betrifft, so ist mir völlig gleichgültig, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ja, ich maße mir nicht einmal selbst ein Urteil über mich an. Das ist diese geistliche Gelassenheit, von der ich vorhin sprach. Und zwei Verse weiter sagt er dann, verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen. Und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Geheime Motive sind nicht Motive, die du kennst. Geheime Motive sind geheim. Deswegen heißen sie geheime Motive. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Wir müssen warten, bis Gott und nicht ich, der ach so kompetente Christ, offenbaren wird, was mein Gegenüber angetrieben hat. Jetzt könnte man mich missverstehen. Jeder lässt jeden machen und denken, was er will, weil ich weiß ja nicht, was seine Motivation ist. Kommt zwar völliger Schrott bei raus, aber das Herz ist bestimmt gut. Gut gemeint und schlecht gemacht, gibt es glaube ich so ein Lied oder so ein Spruch. In dieser Richtung will ich nicht verstanden werden wollen. Ich habe eine lange Serie zum Thema Matthäus 18, also das 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo ich gerade mit Jugendlichen sehr gerne drüber nachdenke, wie funktioniert Gemeinde. Und in der Gemeinde müssen wir einfach realistisch sein, in der Gemeinde kommt Sünde vor, falsche Herzenshaltung, falsche Taten. Und Matthäus 18 sagt auch einiges, wie man mit Sünde umgehen soll. Das will ich auch gar nicht durchstreichen. Aber jetzt bin ich nicht in Matthäus 18, sondern in Josua 22. Will also nicht sagen, dass man nie etwas beurteilen darf, dass man nie einem Sünder sagen darf, du, das, was du tust, ist Sünde. Das ist nicht mein Punkt. Ich möchte aber davor warnen, dass wir die Motive von Menschen unterstellen. Lasst uns das beobachtbare Verhalten besprechen. Also wenn jemand mit einem Messer auf jemanden zurennt und es in die Brust dieses Menschen hineinrammt, dann muss ich nicht über das Motiv nachdenken. Er ist ein Mörder, wenn das dann nicht durch den Notarzt schnell noch alles repariert werden kann. Lasst uns über beobachtbares Verhalten sprechen. Wenn Leute streiten miteinander, können wir darüber reden, dass sie streiten. Wenn jemand den anderen anschreit, können wir darüber reden, dass er anschreit. Warum er streitet oder anschreit, das ist sicherlich ein Gegenstand des seelsorgerlichen Gespräches. Aber lasst euch in eurem Herzen Raum für Liebe. Dass eventuell du die Sache nur nicht vollständig verstanden hast. Du siehst nur den Altar auf der Westseite. Aber warum der Altar da gebaut wurde, das wusstest du nicht. Und es war ja gut, dass sie ein Komitee losgeschickt haben. Aber das Komitee hat nicht die Frage gestellt, Leute, wir haben da ein Problem mit dem Altar. Könntest du mal erklären, warum ihr da einen Altar baut? Und dann mit ganz großen Ohren Gottes da sitzen und zuhören. Nee, sie haben die Frage gestellt und gleich Vorwurf an Vorwurf an Vorwurf gereiht. Und damit war der Konflikt definitiv da. Und das darf uns motivieren zu sagen, wenn ich etwas sehe im Leben des anderen, was für mich nicht passt, dann gehe ich hin. Matthäus 18, 15, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Aber der erste Schritt ist, bete erstmal für ihn, 1. Johannesbrief. Und lass dir selbst zeigen, was ist eigentlich deine Motivation, den anderen zurechtzuweisen und dass du einen offenen Blick hast für das, warum der andere vielleicht handelt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die andere Predigtserie komme, dann brauchen wir heute tatsächlich ein bisschen länger. Lasst uns davor hüten, anderen Motive zu unterstellen und aufgrund unserer Unterstellung dann gleich das Messer zu zücken und zu handeln. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss vier beeindruckende Verse vorlesen, vier zusammenhängende Verse. Paulus hat diese geistliche Gelassenheit, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe. Im Philipperbrief heißt es, im Kapitel 1, Verse 15 bis 18, es gibt zwar einige Menschen, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht, Hauptsache, es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Paulus geht hier noch eine Stelle weiter. Der weiß, dass es Evangeliumsverkünder gibt, die es aus schlechten Gründen tun, wo auch immer er das her weiß. Und er hat eine geistliche Gelassenheit und sagt, ob sie es nun aus ehrlichen Beweggründen tun oder nicht, Hauptsache, es wird getan. Ich denke, dass man diese Aussage nicht in jeder Lebenssituation zitieren darf. Das ist jetzt eine sehr konkrete Situation, in der Paulus redet, aber sie drückt für mich diese Gelassenheit aus. Und diese geistliche Gelassenheit wünsche ich auch euch, dass ihr in eurem Raum nicht, dass ihr nicht nur eure Geschwister liebt oder dass ihr einander liebt oder dass ihr Liebe untereinander habt, sondern dass ihr Raum schafft. Und das finde ich an der Formulierung der Zürcher Bibel so schön, dass er sagt, naja, da ist Liebe und jetzt schaffe ich noch Raum, dass ihr eine gewisse Elastizität in eurem Herzen schafft dafür, dass der andere nicht das Liebenswerte tut, sondern vielleicht auch mal etwas tut, wo ihr sagt, ups, wie tüte ich das denn jetzt richtig ein? Wie soll ich denn über diesen Altar denken? Und dass ihr Raum gebt und sagt, okay, ich trete mal ein bisschen zurück, ich mache mich mal neugierig, ich gehe den auf den anderen zu, sag, du, das mit dem Altar ist ja eine spannende Geschichte. Erzähl mal ein bisschen, was hat denn dich da angetrieben? Und dann erzählt der andere. Und du sagst, wow, Andi, wir haben jetzt jahrelang Krieg geführt und du denkst schon an die nächste Generation, an unsere Kindeskinder, dass die vielleicht vergessen haben, dass wir alle zu einem Stammesvater, nämlich Abraham, gehören. Daran denkt ihr jetzt schon und baut ein Denkmal. Ey, ihr seid pfiffig. Ihr Osthebräer, ihr habt's echt drauf. Wir haben nicht dran gedacht. Und diese innere Freiheit, indem wir Raum schaffen, uns neugierig machen auf den anderen, ihm kein Motiv unterstellen, sondern einfach mal neugierig nachfragen. Und dann vielleicht auch merken, okay, hab's verstanden, überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das könnte auch daran liegen, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Gnadengaben und unterschiedliche Missionsbefehle haben. Der große Missionsbefehl ist der gleiche, aber der eine ist in die Evangelisation geschickt und der setzt ganz andere Schwerpunkte in seinem Leben als jemand, der in der Lehre unterwegs ist. Und dafür brauchen wir Raum, die aktive Tätigkeit, dass wir Raum schaffen für die Liebe, dass wir sagen, der andere ist nicht wie ich, sonst würde ich ihn natürlich überaus lieben, weil ich bin ja absolut liebenswert. Wir schaffen Raum und sagen, ich werde kein vorschnelles Urteil fällen. Der Herr weiß, was Bescheid ist. Und wenn ich merke, da läuft was schief, werde ich erstmal kräftig für diesen Menschen beten. Und dann gehe ich irgendwann hin und frage neugierig, was ist denn das? Dann denke ich drüber nach. Aber ich habe eine geistliche Gelassenheit. Ich muss nicht sofort jeden links und rechts von mir in der Kirchenbank beurteilen und verurteilen. Brauche ich nicht. Diese geistliche Gelassenheit wünsche ich aus. Und an dieser geistlichen Gelassenheit werden Menschen erkennen, dass wir zum Team Jesus gehören. Das wollen wir doch, oder?